Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Herzverbindung, dein Body, Mind, Soul Podcast für ein glücklicheres Leben. Ich bin Daniela Müller, Coach für Hypnose, neurosystemische Integration, ganzheitlich integrative Traumaarbeit und ganzheitliche Gesundheitsberaterin. Ich begleite dich hier in diesem Podcast auf den Weg in dein Inneres und zeige dir, wie du mit Traumawissen dein emotionales Essen besiegen kannst und damit vielleicht endlich Frieden mit deinem Körper schließt. Alle weiteren Informationen zu diesem Podcast findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich unheimlich, wenn du mir dein Like dalässt, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt auf Instagram oder auf YouTube und wenn du den Podcast bei iTunes oder Spotify bewertest. Ganz herzlichen Dank und nun geht es los. Bevor es zum eigentlichen Podcast geht, wollte ich dir unbedingt noch mitteilen, dass meine neue kostenlose Masterclass über das Nervensystem heute online gegangen ist. Ich werde dir den Link dazu in den Shownotes packen und würde mich total freuen, wenn du dir das mal durchliest, weil es ist vollgepackt mit ganz vielen Informationen und ganz sicher wirst du noch das eine oder andere für dich mitnehmen dabei. Im heutigen Podcast befassen wir uns mit dem Thema Perfektionismus als Auslöser für emotionales Essen. Denn tatsächlich zeigt meine Praxiserfahrung, dass ganz schön viele meiner Klientinnen zusätzlich zu ihrem emotionalen Essen auch von sehr starkem Perfektionismus betroffen sind. Und es gibt tatsächlich auch einen Zusammenhang. Denn emotionales Essen ist ja eine Kompensationsstrategie für Stress. Genauso wie es Perfektionismus eben auch ist und beides sind Folgen von Trauma. Ich möchte es ein bisschen weiter erklären, dafür hole ich ein kleines bisschen aus. Und dafür ist es sinnvoll, erstmal zu definieren, was meint denn Perfektionismus eigentlich? Wir haben so ganz unterschiedliche Ansichten davon in der Gesellschaft. Das eine ist halt so der Perfektionismus, wo man sagt, ja, ich muss es halt alles immer besonders schön haben und ich mag es halt auch besonders sauber oder ich möchte auch meine äußere Erscheinung immer, ja, sehr schön haben oder so. Aber es geht halt eben noch um viel tiefere Ebenen. Denn tatsächlich ist es so, dass Frauen, die wirklich vom Perfektionismus betroffen sind und ich arbeite halt überwiegend mit Frauen in dem Bereich, deswegen kann ich nur die Sichtweise darstellen. Und die Ursache von Perfektionismus ist eben, dass man nicht anerkennen kann, dass man die Dinge gut genug macht oder dass man selber gut genug ist. Also das heißt, da kann man schon gleich zum Einstieg sehen, da ist auch eine tiefe Wunde hinter. Und Frauen, die von Perfektionismus betroffen sind, können zum Beispiel keine Pause machen. Sie können absolut nicht, ja, sie werden nie fertig. Sie sind immer am Rödeln, sie können nicht still sitzen, sie können nicht zur Ruhe kommen. Es ist immer noch irgendwie was zu tun. Also das heißt, sie können nicht auf dem Sofa entspannen, wenn nebenan noch ein Korb Wäsche liegt. Oder sie können nicht Feierabend machen, in Anführungszeichen, bevor nicht wirklich alles rundherum sauber ist und die Küche geputzt. Und es sind ja auch, ich sage mal in Anführungszeichen, Tugenden, die der deutschen Frau anerzogen worden sind von den vorhergehenden Generationen, dass alles immer besonders schön und sauber sein muss und dass man, sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, ja auch die Fenster geputzt haben muss und dass man ja auch, obwohl man heutzutage ja auch arbeiten geht, was unsere Großmütter teilweise ja gar nicht gemacht haben, den perfekten Haushalt zu schmeißen hat. Alles muss rundherum blitzsauber sein. Die Kinder müssen wohlerzogen und rausgeputzt sein. Und obwohl es in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr so ist, dass es auch ganz, ganz viele wohltuende Gegenstimmen dazu gibt, die sich auch eben einfach dafür einsetzen, dass man diese alten Glaubensmuster mal ablegt, ist es doch in den meisten von uns ganz schön tief verwurzelt. Und gerade so in meiner Generation, die Frauen zwischen, ich sag mal, 40 und 55, 60, gut, das ist schon ein bisschen mehr als meine Generation, aber bei denen ist es noch ganz stark und die versuchen sich wirklich zu verbiegen, um alles irgendwie hinzukriegen und allem irgendwie gerecht zu werden. Auf der einen Seite haben sie noch diese Erziehung genossen, dass die Frau alles machen muss zu Hause und dass die dass es alles eben so besonders schön und ordentlich und sauber sein soll. Und auf der anderen Seite müssen sie für ihren Lebensunterhalt arbeiten oder wollen es auch gerne. Also die Zeiten sind ja auch einfach vorbei, wo die Frauen sich nicht aussuchen dürfen, was sie tun, Gott sei Dank, sondern viele Frauen haben wunderbare Berufe, in denen sie sehr glücklich sind und in denen sie sich verwirklichen können. Und gleichzeitig versuchen sie immer noch diesen Spagat hinzukriegen. Ich meine, das sind gesellschaftliche Themen, da gibt es auch wunderbare Menschen, die darüber aufklären. Das sind auch feministische Themen natürlich, aber es ist eben auch ganz, ganz tief in unserem Glaubenssystem verankert als Frau. Also ganz viele von uns haben in Anführungszeichen mit der Muttermilch aufgesogen, dass eine Frau so zu sein hat. Und diese Ideale abzulegen, ist ein bisschen Arbeit. So, das ist das eine. Das ist so der gesellschaftliche Druck, der damit zusammenhängt. Aber das andere ist eben auch eine Prägung. Also, dass Perfektionismus eine Folge von Trauma ist. Also, das heißt, das kann ganz unterschiedliche Aspekte haben. Also zum Beispiel, wenn die Elternteile oder die Bindungspersonen Liebe nur zeigen konnten über Leistung. Also das heißt, du hast nur Liebe und Anerkennung bekommen, wenn du Leistung erbracht hast, wenn du besonders gut warst in der Schule oder wenn du besonders ordentlich warst oder besonders viel zu Hause getan hast. Dann wurde nur Anerkennung gezeigt. Dann hat ein Teil in dir sich wahrscheinlich als Strategie überlegt, wenn ich besonders fleißig bin, wenn ich besonders viel mache, dann werde ich besonders lieb gehabt. Und das verinnerlicht sich so tief, weil diese Muster meistens im, ich sag mal, Kindergartenalter entstehen. Also das sind wirklich so Urwunden. Und Sachen, die in dieser Zeit entstehen und sich in dieser Zeit im System festsetzen, begleiten uns unser Leben lang. Und deswegen ist es so, dass der antrainierte Perfektionismus, sage ich mal, auch schwer aus dem System wieder rauszukriegen ist. Für viele Frauen oder für viele Menschen, die Trauma erlebt haben, ist der Drang nach Perfektion eine Methode, um Kontrolle und Sicherheit zu erlangen. Also das heißt, in einem Umfeld, wenn man in einem Umfeld groß geworden ist, in dem Angst vorherrschend waren, Unsicherheiten vorherrschend waren und das Leben geprägt war von schmerzhaften Situationen, die eben auch das Nervensystem aus dem Takt gebracht haben, dann kann Perfektionismus und dazu zum Beispiel auch Zwangshandlungen oder sowas das Gefühl geben, Kontrolle und Sicherheit zu erlangen. Das heißt, alles, was ich selber mache, alles, was ich durchplane, durchorganisiere, gibt mir Sicherheit und gibt mir das Gefühl von Kontrolle über mein Leben. Natürlich ist das irgendwo eine Scheinsicherheit, aber es ist halt, die Strategien des Nervensystems sind eben nicht auf der rationalen Ebene zu erklären. Also sie sind nicht, natürlich sind sie das, nein, aber sie sind nicht immer sinnvoll in dem, wie sie sich zeigen. Denn alles, was unser Nervensystem an Strategien hat, hat den Sinn, uns in unsicheren Situationen Halt zu geben. Und es ist immer eine Antwort auf etwas, was überwältigend war. Und gerade wenn als Kind das Leben für eine lange Zeit überwältigend war oder man eben nie eine wirkliche Sicherheit gelernt hat oder nie wirklich gelernt hat, Liebe und Anerkennung zu Hause zu erfahren. Und dazu möchte ich auch sagen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die wurden in ihrem Zuhause super gut versorgt. Die hatten alles, was sie brauchten, hatten aber zum Beispiel Eltern, die rund um die Uhr gearbeitet haben, damit man es mal besser hat. Was dabei aber dann manchmal fehlte, war, dass die Eltern Zeit hatten für Dinge, die die kleinen Kinder bewegt haben oder die sie dann in dem Moment gebraucht haben. Also das heißt, es geht nicht darum, irgendwelche Schuld zuzuweisen, sondern es geht darum, einen Blick dafür zu öffnen, dass selbst wenn man es gut gemeint hat, es manchmal einen anderen Weg einschlagen kann. So. Und dieses Thema Kontrolle und Sicherheit ist eben bei Perfektionismus ganz, ganz stark gegeben. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass der Kopf die ganze Zeit aktiv ist, also dass man sich nicht wirklich entspannen kann oder dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man entspannt. Also zum einen ist es denn so, dass selbst wenn man sich dann hinsetzt und denkt, man möchte sich jetzt entspannen oder was für sich tun, dass im Inneren eine Art Stress ausbricht. Stress, der dann kommt, wenn man zur Ruhe kommt. Weil für das Nervensystem dann diese Ruhe und diese Erholung und diese Pause ein Stresserleben darstellt, weil Erholung dann vom Nervensystem als gefährlich eingestuft wird. Und das sind eben diese Sachen, die in der Arbeit mit Traumafolgen so, so paradox und so komplex sind, weil es ja aus der heutigen Perspektive eigentlich überhaupt gar keinen Sinn gibt. Jeder Mensch sagt, ja, du musst dich mal erholen, du musst mal runterkommen und du musst doch mal loslassen, ne? Und mach doch mal einfach. Und in dem Moment, wo du dich hinsetzt, kommt dieses Kribbeln, diese innere Unruhe, diese Rastlosigkeit. Oder dass in dem Moment, wo man anfängt, eine Meditation zu hören oder sich Ruhe zu gönnen oder ein Buch zu lesen, dass dann irgendwie der Kopf total aktiv wird und der Verstand anfängt, nicht mehr loszulassen. Und das sind eben Traumafolgen, die in solchen Situationen entstehen, nämlich dann, wenn man versucht, immer das Oberwasser zu behalten und die Kontrolle zu übernehmen. Und das kindliche System hat ja die Strategien sozusagen aus der Perspektive von kleinen Kindern. Also das heißt, das Nervensystem speichert etwas als Strategie ab. Das funktioniert aber dann im heutigen Leben sozusagen nicht mehr. Also für ein Kind funktioniert es dann super gut, wenn es dann einfach immer den Radar weit offen hat und unterbewusst immer scannt und immer versucht, alles wunderbar zu erfüllen und überall gut drin zu sein und alles richtig zu machen und alle Regeln zu befolgen und so weiter. Und als erwachsener Mensch fällt einem das dann irgendwann auf die Füße, weil man dann eben merkt, dass man überhaupt nicht mehr runterfahren kann. So. Und wo ist jetzt die Brücke zum emotionalen Essen? Viele Menschen essen emotional, wenn sie müde und erschöpft sind. Aber sie finden nicht den Zusammenhang zwischen dem Perfektionismus und dem nicht runterkommen können und ihrem Essverhalten. Ich habe auch sogar mit ganz vielen Frauen gesprochen, die sind irgendwie auch ein bisschen stolz darauf, dass sie gar nicht zur Ruhe kommen. Ja, ich muss immer was zu tun haben, ich muss immer was in den Händen haben, ich muss immer was machen. Ach ja, so richtig Pause machen kann ich auch gar nicht. Weil wir auch in so einer leistungsorientierten Gesellschaft leben und es ganz viele oder eine ganz lange Zeit irgendwie wirklich erstrebenswert war, super fleißig zu sein. Und ganz viele Menschen definieren sich und ihren Erfolg und ihre Liebenswürdigkeit über Fleiß in jeder Ebene, ne? Und das Ende vom Lied ist dann, dass sie um 21 Uhr komplett erschöpft aufs Sofa fallen. Eigentlich vor Müdigkeit schon gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, aber dann hat man ja Feierabend und dann kommen die Essattacken. Und ja, manchmal ist es nicht 21 Uhr, sondern vorher, aber wo man halt wirklich ohne Erholung den ganzen Tag durchgepowert hat und sich dann zum Beispiel im Laufe des Tages mit Snacks am Leben gehalten hat. Also nachmittagstief mit ganz vielen Snacks oder mit Schokolade oder mit dem Besuch beim Bäcker. Und natürlich kommt dann eben zum einen kommen ja diese Essanfälle, dieses unkontrollierte Essen abends, aber eben auch ganz krass unser Belohnungssystem damit rein. Also in dem Moment, wo wir dann besonders viel leisten, haben wir auch das Gefühl, wir dürfen uns besonders belohnen. Und was ist dann in dem Moment eine bessere Belohnung als ein Gang zum Bäcker oder sich die große Tafel Schokolade einzuverleiben? Also das heißt, auch da ist es beliebig komplex und es hat beliebig viele Auslöser, warum man dann anfängt zu essen. Also natürlich ist es ja auch so, dass im Allgemeinen Essen als Kompensation von Traumafolgen oder von schlechten Erlebnissen, als Trost, als aus Frust, ne? Also diese ganzen Sachen sind ja vielen auch irgendwie klar, aber dass es eben viel komplexer ist und dass man eben, dass das Belohnungssystem im Prinzip damit zusammenhängt, dass man ja so viel leisten muss und dass man nicht loslassen kann. Und dass man, oder dass auch gerade viele meiner Klientinnen oder viele Frauen, die ich kenne, aus dieser Schleife nicht rauskommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen so viel für ihr Leben tun. Ne? Und so viel tun, um liebenswert zu sein. Und so viel tun, um überhaupt gesehen zu werden. Also ganz viele Frauen definieren sich auch im Job über herausragende Leistung, leisten doppelt so viel wie die Männer in ihrem Umfeld. Und haben aber zum Beispiel keine Strategie gelernt, um auf sich aufmerksam zu machen und hoffen einfach immer nur, dass sie durch ihre Leistung gesehen werden und powern sich aus und powern sich aus, bis sie im Burnout landen. Und die Vorstufe davon kann dann zum Beispiel irgendwie ein ungesundes Essverhalten sein, dass man dann anfängt, eben diesen ganzen Frust darüber und diese ganze Trauer darüber und diese ganze Müdigkeit in sich reinzufressen. Also, da kann man eben wirklich sehen, dass Perfektionismus ein spezifischer Auslöser für emotionales Essen sein kann. Und Dann kommt natürlich auch noch unsere ganze Diätkultur dazu und dieser Drang, schlank sein zu müssen. Das heißt, zu allem obendrauf, zu allem, was wir Frauen dann sowieso schon leisten müssen, kommt dann auch noch der perfekte Körper. So, wir müssen schlank sein, wir müssen schön sein, damit wir gesellschaftlich anerkannt sind. Das sind alles irgendwie Glaubenssätze, die ganz tief in uns drin sind. Und das ist eben nämlich auch so ein ganz spannender Faktor. Egal, ob es um intuitives Essen geht oder darum, emotionales Essen zu heilen oder sonst irgendwie diese Traumafolgen in die Heilung zu bringen, in erster Linie geht es den meisten Frauen darum, dass sie auch schlank sein wollen. Also es geht gar nicht in erster Linie darum, dass sie wirklich heilen wollen, sondern sie wollen schlank sein, weil diese gesamte Gesellschaft, in der wir leben, so darauf ausgerichtet ist, dass man als schlankerer Mensch mehr gesehen wird, wertvoller ist. Na klar, ich meine, es gibt schönere Klamotten, das gesamte Modebild und so weiter. Es ist alles darauf ausgelegt. Es gibt Studien, die besagen, dass schlanke Menschen automatisch als kompetenter eingestuft werden oder als disziplinierter oder was weiß ich was. Und dann kommt da eben dieses ganze Körperbild noch mit rein. Das heißt, sie versuchen dann zusätzlich zu all dem auch noch Diät zu machen und strenge Diäten zu machen und sich selber übermäßig natürlich dann auch kritisieren. Und auch das macht wieder Stress im Nervensystem und sorgt dann für den nächsten Essanfall. Also es ist wirklich so eine Endlosschleife, aus der man eigentlich nur aussteigen kann, wenn man in die Selbstliebe kommt und wenn man anfängt, eben die tiefer liegenden Muster zu heilen. Und schlank sein ist dann ein wunderbares Nebenkonzept, sag ich mal. Die meisten Frauen, die ihre Traumafolgen geheilt haben, also die sie wirklich integriert haben, sag ich mal, haben irgendwann überhaupt gar keinen Drang mehr zu emotionalem Essen. Also das heißt, es kommt eigentlich als automatische Nebenerscheinung, aber es geht eben nicht so schnell wie die klassische Diät. Und da ist es halt wieder, ne? Es muss dann gleich perfekt sein, es muss gleich toll sein, wir müssen gleich gut in all dem sein. Und so ist dann ziemlich oder so sind ziemlich viele Kurse, die sich um emotionales Essen gehen, drehen oder auch ziemlich viele Konzepte, die um intuitives Essen handeln, doch eben verkappte Abnehmprogramme. Beziehungsweise sie werden dann auch von den Teilnehmerinnen als solche genutzt und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert, weil das Nervensystem eben nicht mit reingenommen wurde und weiterhin aus dem Takt ist, weil man dann eben auch perfekt in diesem Abnehmkurs sein will oder perfekt in der neuen Lebensphase. Und ja, und das ist halt das, was so ein bisschen schwierig ist, beziehungsweise wo man bei sich selber auch wirklich ganz genau hinschauen darf und gucken darf, was sind denn eigentlich tatsächlich meine persönlichen Gründe für den Perfektionismus oder dafür, dass ich gerne eine andere Figur haben möchte. Möchte ich eigentlich einfach nur mehr gesehen werden und liebenswerter sein oder als liebenswerter sein? Wir sind alle liebenswert. Sondern mehr geliebt werden, möchte ich mehr Anerkennung haben durch eine besondere Figur, durch ein besonderes Aussehen, durch besondere Handlungen und Tätigkeiten, die ich in meinem Leben vornehme. Und da kommt es dann nämlich wieder zu dieser Urwunde von, ich bin nicht gut genug. Also die Urwunde von Perfektionismus ist, ich reiche nicht, ich genüge nicht. Das, was ich mache, ist nicht genug. Ich muss immer mehr tun und mehr geben und besser sein und mehr sein als andere. Und da ist es in erster Linie wichtig, erstmal zu gucken, welche Strategien habe ich denn eigentlich? Was fällt mir permanent auf die Füße? Wenn du dich jetzt hier in diesem Perfektionismus-Thema schon wiedergefunden hast, dann ist es ja auf jeden Fall schon ein ziemlicher Hinweis, wenn das mit dir resoniert, dass da was im Argen ist. Und dann geht es eben zu gucken, okay, wie äußert sich mein Perfektionismus? Was kann ich nicht loslassen? Wo möchte ich die Kontrolle behalten? Wo drin möchte ich gut sein? Und die nächste Frage ist dann, warum? Und da gilt es dann wirklich, eine tiefere Schicht sozusagen oder in eine tiefere Ebene zu gehen und sich mit seinem Gefühl zu verbinden und wirklich mal reinzuspüren, warum bin ich so? Was erhoffe ich mir davon? Und ja, da braucht es einen ehrlichen Blick. Und dann bitte nicht diesen kritischen, selbstzerstörerischen Blick, sondern einen ehrlichen und liebevollen Blick. Denn alles das, was unser System macht, hat immer gute Gründe. Also das heißt, jede Strategie, die dein Nervensystem gewählt hat, die dein Körper aufruft, damit du durchs Leben kommst, ist immer für dich. Und das ist das Wichtigste, was man eben in dieser gesamten Ebene, traumasensiblen Ebene oder auch rund ums Nervensystem und diese ganzen Strategien begreifen muss. Nichts davon, was mein Körper macht oder meine Seele macht, ist gegen mich. Alles ist für mich und alles ergibt einen Sinn oder hatte mal einen Sinn. Jede Strategie, die es in dir gibt, auch das Futtern von Schokolade und auch das Nicht-Pause machen können und auch das Zerfleischen und die Kritik und diese Härte zu dir selbst, hat einen Sinn gemacht in irgendeiner Zeit in deinem Leben. Und wenn du das auf einer tiefen Ebene begreifst, dann hast du die Chance, tatsächlich ein Selbstmitgefühl zu entwickeln. Also ein tiefes Mitgefühl mit dir selbst oder mit dem kindlichen Anteil in dir, der diese Strategie gebraucht hat, um durchs Leben zu kommen. Und wenn das auf einer tiefen Ebene verinnerlicht und gefühlt wird, dann hat man auch die Chance, aus diesen Strategien auszusteigen, weil dann kann man dahin fühlen, was brauche ich denn eigentlich oder was hätte ich gebraucht? Was hätte ich als Kind eigentlich gebraucht, um eben nicht diesen Perfektionismus zu entwickeln oder um mich nicht mit einer Tüte Bonbons in meinem Zimmer zu verkriechen? Was hätte ich als Kind wirklich gebraucht? Und meistens ist es ganz wenig. Umarmung, Verständnis, Liebe von den Eltern, gesehen werden, beachtet werden. Und die meisten von uns haben super früh gelernt, sich zusammenzureißen, ihre Bedürfnisse hinten anzustellen und gut zu funktionieren. Und viele von uns, und das finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig, haben das gar nicht gemacht, weil sie bösartige Eltern hatten, sondern weil sie gesehen haben, dass die Eltern das schwer und anstrengend hatten. Und aus Liebe haben sie sozusagen als Kinder entschlossen oder beschlossen, dass sie ihren Eltern weniger Umstände machen wollen, dass sie unterm Radar fliegen, dass sie nichts brauchen, dass sie nach außen zufrieden wirken, um die Eltern nicht noch mehr mit sich selbst zu belasten. Fühl da mal rein. Ganz viele haben das. Und es geht eben nicht immer nur bei Traumatisierung um toxische Elternhäuser oder um gewalttätige Eltern, sondern es sind ganz normale Eltern, die ein ganz normales Leben hatten, das aber zum Beispiel einfach echt anstrengend war. Und als Kind spürt man sehr früh und sehr genau, wenn es den Eltern nicht gut geht. Und dann entwickelt man schon als kleines Kind Strategien, um den Eltern das Leben zu entlasten. Und wer selber Kinder hat und ein bisschen achtsam da drauf schaut, kann das auch bei seinen eigenen Kindern beobachten. Und ich habe viele Klientinnen, die sagen, ja, meine Tochter macht das auch schon und die ist 4. Ja, genau, es geht so schnell. Und es braucht immer den achtsamen Blick auch auf unsere Kinder und eben aber auch auf uns selbst, auf den Anteil in uns selber, der 4 Jahre alt ist. Oh, diese blöden E-Mails. Ich vergesse jedes Mal, wenn ich einen Podcast aufnehme, dieses E-Mail-Programm auszumachen. Genau, also das heißt, diese kleinen kindlichen Anteile in uns, die mal 4 Jahre alt waren und die die Sorge und die Schmerzen und den Stress und den Druck erlebt haben, unter denen unsere Eltern standen, die können auch diese Kompensationsstrategien entwickeln. Die können auch Perfektionismus entwickeln und die können das alles machen, weil sie ihren Eltern das Leben erleichtern wollen. Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass es nicht immer alles scheiße war in der Kindheit, excuse my French, dass es eben nicht alles schlecht war in der Kindheit. Und viele Menschen sagen auch nicht, ich verstehe das gar nicht. Ich hatte doch eine gute Kindheit und ich hatte liebevolle Eltern. Ja, und trotzdem hat man unterbewusst irgendwie was gespürt, was wahrgenommen und hat sich unterbewusst angepasst. Das geht so schnell. Und das sind eben Verhaltensweisen, die tief in unserem Bindungssystem verwurzelt sind, dass wir nämlich immer versuchen, die Bindung zu unserer Familie zu erhalten und darüber gibt es auch Bücher, also demnach, das hole ich jetzt nicht noch raus, aber es geht einfach immer darum, den Kontakt und die Bindung zu unserer Familie zu erhalten, gesehen zu werden, geliebt zu werden. Und das sind unsere tiefsten und normalsten Grundbedürfnisse, für die man sich auch nicht schämen muss. So, aber das heißt, um eben aus diesem ganzen Spiel auszusteigen, braucht es Liebe und Fürsorge für dich selbst. Und die bewährteste Strategie sozusagen ist Selbstliebe, aber dahin zu kommen, ist eben der andere Weg. Der ist nicht so ganz leicht für viele. Genau. Und in dem Moment, wo wir erstmal Mitgefühl mit uns selber entwickeln und das erstmal so akzeptieren, lernen, warum unser Körper, unser Nervensystem, unser Unterbewusstsein so handelt, können wir eben anfangen, Mitgefühl damit zu entwickeln. Und über das Mitgefühl heraus handelt man ganz anders. So, wenn ich Mitgefühl mit mir selber habe oder Mitgefühl mit dem kleinen kindlichen Anteil, dann kann ich ihm viel, viel mehr das geben, was er braucht. Und manchmal dauert es ein bisschen, bis wir in dieses Gefühl von Selbstmitgefühl kommen, weil wir es immer nur gelernt haben, hart zu uns zu sein. Und manchmal braucht es ein bisschen Zeit. Aber bleib ruhig dran, das lohnt sich. Ja, ein spannendes Thema, Perfektionismus und emotionales Essen oder auch Essstörung. Es sind viel mehr Menschen genau von dieser Kombination betroffen, als man denkt. Also demnach, wenn du zu diesem Thema Fragen hast oder da dich weiter mit vertiefen möchtest, wenn du vielleicht auch Begleitung suchst in deinem emotionalen Essen oder im Perfektionismus, melde dich gerne bei mir. Alles ist in den Shownotes verlinkt. Außerdem freue ich mich, wenn du mich oder diesen Podcast bewertest, teilst. Wenn du vielleicht eine Freundin hast, die genau in diesem Thema feststeckt, dann schick ihr doch diesen Podcast. Vielleicht erkennt sie sich darin. Und mir hilft es natürlich, dass meine Arbeit ein bisschen bekannter wird und mehr Menschen erreicht, die diese Informationen nämlich brauchen können. Ich danke dir und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.